Am günstigsten ist es natürlich, das Auto zu Hause zu laden. Da gibt es zwei Möglichkeiten, das Auto an die normale Steckdose zu hängen oder eine sogenannte Wallbox zu benutzen, die schneller lädt. Was ist denn billiger im Endeffekt?
Die Wallbox muss man natürlich erstmal kaufen, aber beim Strompreis macht das erstmal keinen Unterschied. Das hängt vom Stromtarif ab und es gibt auch eigene Tarife für diese Wallbox, die man dann abschließen kann. Das macht aber meistens nur einen geringen Unterschied. Der Hauptunterschied ist, dass das Laden an der Haushaltssteckdose einmal sehr, sehr lange dauert. Also wie lange genau, hängt von der Größe des Akkus des Autos ab. Aber das können leicht 24 Stunden oder mehr sein. Und es kommt Risiko dazu. Die Steckdose ist eben nur für den normalen Stromverbrauch im Haushalt ausgelegt. Man sollte also nicht über einen längeren Zeitraum mit der maximalen Stromstärke von 16 Ampere belasten. Das kann zu Erhitzungen oder auch im schlimmsten Fall einem Brand führen. Deswegen nicht dauerhaft an der Haushaltssteckdose laden. Die Wallbox ist dann einfach sicherer, schneller und auch effizienter.
Nun ist das ja mit den Leistungen so eine Sache. Es gibt Boxen mit 11 Kilowatt Ladeleistung und welche mit 22 Kilowatt. Wie finde ich da für mich denn die richtige?
Da ist der erste Schritt, welche sinnvoll ist. Das hängt vom Ladekabel und der Ladeleistung des Autos ab. Also wenn das Auto nur 11 Kilowatt schafft, dann bringt einem ja die 22 Kilowatt Wallbox nichts, weil man kann ja quasi nicht mehr reinschütten, als in das Auto reingeht sozusagen gleichzeitig. Und für den Heimgebrauch reichen die 11 Kilowatt in der Regel aus. Diese Wallboxen mit 11 Kilowatt sind auch günstiger im Kauf und in der Installation. Die 22 Kilowatt sind sinnvoll, wenn man das E-Auto mehrmals am Tag zu Hause aufladen will oder man mehrere E-Autos laden will. Wer jetzt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat und mit dem Solarüberschuss das Auto laden will, dem reichen auch die 11 Kilowatt in der Regel, weil so eine PV-Anlage auf so einem Einfamilienhaus, die hat meistens gar nicht mehr als 10 bis 15 Kilowatt Spitzenleistung. Und bei der 22 Kilowatt Wallbox muss man noch dran denken, die kann zusätzliche Kosten für den Netzanschluss verursachen, weil normale Hausanschlüsse in der Regel insgesamt bis 30 Kilowatt gehen und drüber zahlt man dann Zusatzgebühren.
Wir haben jetzt schon ein bisschen über Kostenunterschiede gesprochen, aber wenn wir jetzt mal generell drauf schauen, um dem Ganzen mal irgendwie ein bisschen ein Preisschild zu geben, was kosten denn Wallboxen im Moment?
Einfache Modelle mit 11 Kilowatt Leistung gibt es so ab ca. 300 Euro. Bei den 200 Kilowatt geht es so los bei 500 bis 600 Euro. Und der Rest hängt dann aber auch ein bisschen natürlich von den nötigen Arbeiten an der Elektrik im Haus ab. Also der ADAC kalkuliert bei der Installation so mit 500 bis 2300 Euro, abhängig davon, was alles gemacht werden muss. Aber man spart natürlich auch durch die Wallbox, weil man eben nicht mehr an öffentlichen Ladesäulen aufladen muss. Also da zahlt man in der Regel über 40 Cent pro Kilowattstunde und zu Hause oft unter 30 Cent pro Kilowattstunde. Und ein Vorteil ist natürlich, jenseits vom Geld sparen, die können immer laden, wenn sie laden müssen. Bei öffentlichen Ladepunkten, die sind ja oft mal besetzt oder im schlimmsten Fall vielleicht auch mal zugeparkt, wenn sie sie gerade brauchen. Und das Problem haben sie zu Hause nicht oder sie kennen die Person, die die Wallbox zuparkt und können fragen, ob man nicht mal wegfahren kann in der Familie.
Wir haben jetzt ausführlich darüber gesprochen, was ist, wenn ich in meinem eigenen Haus wohne. Es gibt aber natürlich auch Menschen, die zur Miete wohnen und über ein E-Auto nachdenken. Kann ich als Mieter denn eine Wallbox einfach installieren, also zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus?
So eine Wallbox gilt als privilegierte Maßnahme. Das heißt, man braucht die Erlaubnis des Vermieters, der muss aber im Endeffekt zustimmen. Also die Vermieter können das nur ablehnen, wenn die baulichen Veränderungen, die man da machen muss, für diese Wallbox eben gar nicht zumutbar sind. Das kann natürlich in der Praxis oft gar nicht so einfach sein, auch das dann dem Vermieter sozusagen, dass er das quasi irgendwie erlauben müsste. Deswegen ist so unser Tipp von Finanztipp, machen Sie es dem Vermieter schmackhaft, zum Beispiel eben mit Argumenten, wie dass das eine Steigerung des Wohnwerts oder auch generell der Attraktivität seiner Immobilie ist.
Wenn das nun nicht geht, weil es vielleicht zu der Immobilie gar keinen Parkplatz gibt und ich von der Stadt auch keinen eigenen Parkplatz in meinem Haus bekomme, dann muss ich wohl oder übel an einer öffentlichen Ladesäule laden. Ist das denn trotzdem billiger, als ein Auto mit Verbrennermotor zu kaufen? Oder sind dann Benzin oder Diesel vielleicht doch die besseren, zumindest preisgünstigeren Varianten?
Also das Laden ist billiger als Benzin oder Diesel zu tanken, außer wenn Sie jetzt nur an öffentlichen Schnellladesäulen laden. Aber auch an normalen öffentlichen Ladesäulen spart man laut dem BDEW Elektromobilitätsmonitor so ungefähr 180 Euro im Jahr im Vergleich zum Tanken. Da ist aber, was natürlich trotzdem wichtig ist, bevor Sie jetzt ein Auto kaufen, also egal ob E-Auto, Benziner oder Diesel, sollte man natürlich konkret die Modelle mit den Kaufpreisen und auch den Betriebs- und Wartungskosten vergleichen und den Versicherungskosten, damit man einfach einen fairen Überblick hat, weil so ein Auto verursacht ja viel mehr Kosten als nur die Energie, egal in welcher Form die da reinkommt.
Und noch eine wichtige Frage, wie viele Kilometer muss ich denn im Jahr fahren, damit diese Rechnung auch aufgeht?
Das hängt immer vom Modell ab, aber in der Regel liegen E-Autos vorne, je mehr Kilometer sie fahren, weil dann schlägt sich dieser Preisvorteil beim Laden natürlich nieder, wenn sie quasi das Auto jedes Mal ein bisschen günstiger voll machen. Bei gleicher Ausstattung sind bei den Gesamtkosten Benziner und Diesel oft günstiger, weil eben die Kaufpreise geringer sind. Deswegen ganz besonders wichtig, auf die Gesamtkosten schauen, bevor Sie sich entscheiden. Und da können zum Beispiel die Tabellen zu Autokosten des ADAC helfen. Da ist auch zum Beispiel Wertverlust, Wartungskosten und so weiter eingerechnet. Und dann bekommen Sie für unterschiedliche Modelle tatsächlich einen Preis in Cent pro Kilometer.